Große Überraschung. Die Endzeitreden Jesu, sechster Teil. Das ist jetzt auch der letzte Teil von dieser Serie von Predigten über die Endzeitreden Jesu. Und bevor wir uns dran machen, da diesen Text in Matthäus 25 auszulegen, der sich mit dem Völkergericht befasst, wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns mal die Zeit und die Situation, auf die sich unser Text bezieht, mal vorstellen. Das könnte uns helfen, manches besser auch zu verstehen. Aber um das zu tun, müssen wir erstmal eine Vorentscheidung treffen. Die Entscheidung darüber, wann denn das Völkergericht stattfindet. Also ich gehe davon aus, dass das Völkergericht am Ende der großen Trübsal zu Beginn und vor Beginn eben des tausendjährigen Friedensreiches sein wird. Das werde ich dann später noch begründen. Können wir uns überhaupt in so eine Zeit hineindenken, uns davon ein einigermaßen realistisches Bild davon machen? Nun, wir müssen uns an die Fakten halten, die die Schrift uns ja liefert, in Kapitel 24 zum Beispiel, und dann vor allem auch in der Offenbarung lesen wir darüber einiges. Trotzdem, es fällt schon schwer, sich das vorzustellen, einfach deswegen, weil das, was da geschieht oder geschehen ist, alles um ein Vielfaches übertrifft, was jemals die Menschheit seit der Sintflut erleben musste. Wir stellen uns also vor, wir befinden uns am Ende der großen Trübsal, kurz vor der sichtbaren Wiederkunft des Herrn Jesus in großer Macht und Herrlichkeit. Das bedeutet, dass alle schlimmen Gerichte, die in der Apokalypse beschrieben sind, bereits schon hinter uns liegen. Die Folgen sind ja noch da, ja, die Auswirkungen. Führen wir uns das mal kurz vor Augen. Schreckliche Kriege gegen die beiden Weltkriege, also muss man sagen, relativ harmlos waren. Der Friede ist von der Erde genommen, damit die Menschen, so wird es hier formuliert in Offenbarung 6,4, damit die Menschen einander hinschlachten. Weltweite Hungersnot, Tod. Der vierte Teil der Menschheit kommt ums Leben in dieser ersten Phase. Offenbarung 6,8. In absehbarer Zeit, 2-3 Jahrzehnten, wird die Weltbevölkerung auf 8 Milliarden Menschen angewachsen sein. Dann wären das 2 Milliarden Menschen, die ums Leben kommen, im Krieg oder verhungern, durch Seuchen, wie die Pest, durch wilde Tiere auch. Es wird auch genannt, weil die Erde ja übersät ist von Leichen, die man gar nicht mehr begraben kann, werden die wilden Tiere sich ungehindert ausbreiten können. Dann wird ein Erdbeben einer Stärke geschehen, die auf der Richterskala nicht mehr gemessen werden kann. Ein Schwarm von Meteoriten wird auf die Erde stürzen. Als Folge davon wird so viel Staub in die Atmosphäre gewirbelt, dass die Sonne verfinstert wird. Lassen wir es einfach mal dabei bewenden, was ich jetzt in Kürze geschildert habe. Das betrifft ja erst die ersten 6 Siegelgerichte, Offenbarung 6 nachzulesen. Schlimmeres geschieht dann in den 7 Posaunengerichten und noch schlimmer in den 7 Zornschalengerichten, die ja noch bevorstehen. Und dann wird, wie es in Offenbarung 9,18 steht, noch einmal ein Drittel der Menschheit umkommen. Also von den 8 Milliarden sind 6 übrig, nochmal 2 Milliarden werden umkommen. Das heißt, insgesamt gesehen ist die Hälfte der Menschheit praktisch in dieser Zeit ums Leben gekommen. Das kann man sich kaum vorstellen. Ne? Und während dieser schrecklichen Zeit wird das Evangelium vom Reich verkündigt. 144.000 vom Heiligen Geist aus allen Stämmen Israel erwählte und versiegelte Menschen werden das Evangelium vom Reich verkündigen. Und in Offenbarung 6 lesen wir außerdem, und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volksstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Es werden nachher während der letzten 3,5 Jahre viele Menschen zum Glauben kommen. Und sie werden aber nicht von Neuem geboren werden, so wie wir, weil der Geist Gottes ja nicht mehr im Menschen wohnen wird. Die Zeit der Gemeinde ist zu Ende. Wir befinden uns in der letzten Jahrwoche dann. Und die wird in geistlicher Hinsicht der alttestamentlichen Zeit gleichen. Der Geist Gottes wird über das Volk Israel ausgegossen. Lesen wir in Joel 3, möchte ich jetzt nicht lesen. Wir sehen also, da heißt es, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Wir sehen, Rettung ist immer noch möglich und der Weg zur Rettung ist immer noch der gleiche Glaube. Und damit komme ich zum Text in Matthäus 25, Abvers 31. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist, seit Grundlegung der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen, und ihr habt mich beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen, und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen und haben dich beherbergt oder ohne Kleidung und haben dich begleitet? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch zu ihnen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich nicht beherbergt. Ohne Kleidung und ihr habt mich nicht bekleidet. Krank und gefangen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie ihm antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig oder als Fremdling oder ohne Kleidung oder krank oder gefangen gesehen und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden in die ewige Strafe hingehen. Die Gerechten aber in das ewige Leben. Wenn wir das so lesen, dann werden wir doch zunächst unweigerlich ein Problem bekommen, oder? Wird hier nicht Menschen das Heil zugesprochen aufgrund dessen, was sie getan haben? Das heißt eigentlich aufgrund ihrer Werke. Wir haben doch jetzt in diesem Jahr, im letzten Jahr, immer wieder gehört, es wurde uns eingeschärft, oder? Im Lutherjahr. Das Heil empfängt man doch allein aus Glauben, allein aus Gnade und nicht aus Werken. Und was sehen wir hier? Menschen wird das Heil zugesprochen nicht aufgrund des Glaubens, sondern ihrer Werke. Ist das nicht Werksgerechtigkeit? Welch ein Ärgernis. Ja, das ist ja geradezu ein Skandal. Der Gerechte wird doch aus Glauben leben. Lässt sich dieser Widerspruch auflösen? Oder haben wir hier ein Wort, das klare biblische Grundsätze über Bord wirft? Bevor wir an diese schwierige Frage rangehen, sollten wir zunächst einmal 3 andere Fragen klären. Erste Frage, wann findet dieses Gericht statt und wann nicht? Zweite Frage, wer wird hier gerichtet? Dritte Frage, wer sind die Menschen, die der König seine Brüder nennt? Und dann, werden wir uns der entscheidenden Frage zuwenden. Das wäre dann die vierte Frage: Was wird genau den Menschen zu Rechten des Königs zu ihrem Heil zugerechnet? Zur ersten Frage: Wann also findet das Völkergericht statt? An der Stelle scheitern schon viele Ausleger. Die sogenannten Postmillennialisten, die lehren ja, dass Jesus erst am Ende des Millenniums zurückkommt und dass das Friedensreich eine wunderbare Zeit des Wohlstands sein wird unter der Herrschaft der Christen, nicht des Christus, der Christen. Meist wird das Völkergericht dann mit dem Endgericht zusammen gesehen. Das sind grundlegende Fehler. Diese Frage wird ja in Vers 31, dem ersten Vers, den wir gelesen haben, beantwortet. Wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heiden versammelt werden. Also, wenn er kommen wird. Und wann wird der Herr Jesus in seiner Herrlichkeit kommen? Nach am Ende der großen Trübsal, aber vor dem Friedensreich. Das ist gar keine Frage und das ist ganz klar. Zur zweiten Frage, wer wird hier gerichtet? Beim Völkergericht werden diejenigen aus den Nationen gerichtet, die gewissermaßen die große Trübsal überlebt haben. Im Endgericht dagegen werden die Toten gerichtet. Und diese beiden Gerichte muss man auseinanderhalten, die sind nicht identisch. Beim Völkergericht geht es darum zu klären, wer in das kommende Friedensreich eingehen darf und wer nicht. In Vers 32 wird unmissverständlich gesagt, vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Heidenvölker. Also es geht nicht um die Gemeinde, die wurde ja vor der Trübsal entrückt und ist zusammen mit dem Herrn Jesus auf die Erde zurückgekehrt. Und es geht auch nicht um die Juden an der Stelle, nicht um Israel. Es geht um Menschen, die Gott nicht kennen, eben um Heiden, nämlich um die Menschen, die im Friedensreich von Jesus und den Seinen dann regiert werden. Ich sage ja manchmal, dass meine Generation etwas erfahren hat, was in der Geschichte selten vorkam. Nämlich, wir haben ein ganzes Leben lang ohne Krieg gelebt, Leute. 70 Jahre, über 70 Jahre kein Krieg. Das ist sehr, ich weiß nicht überhaupt, wann das überhaupt vorgekommen ist. Ja. Ja, in anderen Ländern, da ist ununterbrochen Krieg und immer wieder und alle zwei, drei Jahrzehnte wieder ein Krieg und so weiter. Ja. Ohne Krieg. Dafür darf man noch dankbar sein, oder? Aber im Friedensreich wird es 1000 Jahre lang keinen Krieg geben. Und ob schon die Menschen die Wohltat göttlicher Regierung über so lange Zeit erfahren konnten, gelingt es dem wieder freigelassenen Satan am Ende doch wieder, sie zu einem Krieg gegen Gott aufzuwiegeln. Ich vermute, dass Gott den Satan gerade deshalb wieder in Freiheit setzen wird, damit den Menschen unmissverständlich vor Augen geführt wird, wie verdorben und wie unverbesserlich das menschliche Wesen ist. Selbst 1000 Jahre göttlicher Herrschaft haben dieses Wesen nicht verändert. Damit wird der Beweis erbracht, dass das Problem des Menschen eben nicht die Lebensumstände sind, nicht die Politik, die Ökumene und so weiter, die Ökonomie meine ich, sondern das wird ja von Kommunisten immer behauptet und auch von Humanismus wird das immer behauptet, dass es so ist. Nein, nicht das, sondern sein sündiges Herz ist das Problem. Zur dritten Frage, wer ist mit der Bezeichnung Brüder gemeint? Es könnte sich auf die Juden beziehen, weil die Juden sich untereinander ja auch als Brüder bezeichnen. Paulus hat das ja auch getan, zum Beispiel Römer 9,3. Jesus tut das nicht. Selbst seine leiblichen Brüder hat er nicht so genannt. Es sind und hier sind die meisten Ausleger einig, seine Nachfolger. In einer bestimmten Situation sagt Jesus ja einmal, indem er auf die Jünger zeigte, sagte er, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Seht da meine Mutter und meine Brüder. Er zeigt auf die Jünger. Sie, sagt er, sind seine Familie, seine Mutter, seine Brüder. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch eine ähnliche Aussage von Jesus in Matthäus 10, Verse 40. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch aufschlagen. Verse 40 bis 42, die ist sehr, sehr parallel auch zu dem, was wir vorhin gehört haben. In Vers 40 heißt es, sagt der Herr Jesus, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Also wir sehen hier von Propheten, Gerechten ist hier Rede und von Jüngern, die Geringen. Also da wird klar, dass hier nur die Kinder Gottes gemeint sein können. Deswegen können wir daraus schließen, dass die Geringsten meiner Brüder in Matthäus 25 eben auch seine Jünger sind, also die Kinder Gottes. Völlig falsch ist es, wie es häufig geschieht und geschehen ist, dass man beliebige, vor allem unterprivilegierte Menschen als Brüder Jesu ansieht. Ich denke, es dürfte euch die Geschichte von Leo Tolstoi, ein großer Tag für Vater Martin, dürfte euch bekannt sein, oder? Das ist ja wirklich eine herzerwärmende Geschichte, die viel zu Weihnachten auch erzählt wird, immer wieder. Leider grundfalsch. Es sind eben nicht die Leute, die jetzt irgendwelche Leute gerade in Schwierigkeiten sind oder sonst irgendwie gerade, denen man was Gutes tut, sind nicht die, die Jesus seine Brüder nennt, sondern das sind die, die ihn als ihren Herrn anerkannt haben. Zur vierten Frage, was wird diesen Menschen zum Heil angerechnet? Jetzt sind wir bei der eigentlichen Gretchenfrage. Und die ist wahrlich nicht leicht zu beantworten. Die Heidenvölker stehen vor dem Herrn, werden gerichtet. Bei diesem Gericht gibt es keine Staatsanwältin, keine Verteidiger, warum auch? Bei menschlichen Gerichten ist das notwendig, aber hier ist es nicht notwendig, weil die Sache ja auf der Hand liegt. Da ist alles klar. Ja, da wird also dann nicht eine Entscheidung getroffen im Sinne von schuldig, nicht schuldig, sondern da geht es nur um eine Scheidung, nicht eine Entscheidung, nur eine Scheidung. Der König macht es so, wie es die Schafhirten machen. Er trennt die Schafe in Schafe und in Böcke. Und er weiß ganz genau, wer ein Schaf ist und wer nicht. Da muss er gar keine langen Untersuchungen anstellen. Die Schafe stellt er zu seiner Rechten, die Böcke zu seiner Linken. Und dann wird sein Handeln begründet. Und er sagt, ihr habt mich geschweißt, habt mir zu trinken gegeben, habt mich beherbergt, habt mich bekleidet, habt mich in meiner Krankheit besucht. Seid ihr mir ins Gefängnis gekommen? Und er führt ihre Taten als Begründung dafür an, dass sie das Reich sollen. Das ist das eigentliche Problem, das ich zu Beginn einen Skandal nannte. Ich musste feststellen, dass bei der Beantwortung dieser Frage alle Ausleger an ihre Grenzen kommen. Das gilt selbstverständlich auch für mich auch. Mir hat das viel Kopfzerbrechen bereitet. Ich habe Stunden darüber gegrübelt und in der Schrift geforscht. Keine Auslegung in irgendeinem mir zur Verfügung stehenden Kommentar, und ich habe auch noch im Internet mich kundig gemacht, hat mich befriedigt, weil immer direkte oder indirekte Widersprüche aufgeworfen wurden. Ich meine aber doch, dass ich jetzt eine Auslegung gefunden habe, die solche Widersprüche meidet und mir plausibel erscheint. Das eigentliche Problem ist ja das, dass die Schrift uns ganz eindeutig nur einen Heilsweg aufzeigt. Am kürzesten, einfachsten wird das dem Kerkermeister zu Philippi gesagt. Und er fragt, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und bekommt die Antwort, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Allein aus Glauben. Ist eines der 5 Postulate der Reformation. Auf dem Weg der Werke gibt es kein Heil. In dieser Frage dürfen wir keine Kompromisse machen. Sonst wird die Heilslehre angegriffen. Und ich sage euch, wenn die Heilslehre wackelig wird und fragwürdig wird, dann wird unser ganzes Leben fragwürdig. Unser ganzes Christenleben wird fragwürdig. Alles. Deswegen darf es hier keinen Kompromiss geben. Und in dieser Geschichte, die wir heute behandeln, scheint das aufgehoben zu sein. Scheint. Was sagt der König, der ja der Herr Jesus ist, zu denen zu seiner Rechten? Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das euch bereitet ist seit Grundlegung der Welt. Und begründet wird dieser erfreuliche Richterspruch mit ihren Werken. Es geht um gute Taten, die sie getan haben. Aber nicht um irgendwelche guten Taten, es geht nur um gute Taten, die an Jesus verübt wurden. Diejenigen, denen das zugesprochen wird, sind erstaunt. Sie können sich an gar nichts erinnern. Die wissen davon gar nichts. Ja, sie haben ja Jesus gar nicht gekannt. Also wie sollte es das denn passiert sein, dass sie Jesus so etwas getan haben? Herr, wann haben wir dich gespeist? Wann getränkt? Wann beherbergt? Wann bekleidet? Wann besucht? Die Antwort des Herrn ist, Vers 40, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Mir fällt an dieser Stelle ein Pharisäer namens Saulus ein. Eines kann man diesem Mann also wirklich nicht nachsagen, dass er halbe Sachen machte. Was er anpackte, hat er wirklich mit ganzer Konsequenz durchgezogen. Und ich bewundere ihn dafür. Allerdings hat er zunächst einmal für das Falsche geeifert und gekämpft. Und deshalb musste ihn der Herr Jesus vom Pferd holen. Und auf dem Boden liegend hört er Jesus sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er fragt zurück, Herr, wer bist du, Herr? Und er bekam zur Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Nun, er hat die Christen verfolgt, aber nicht Jesus. Aber Jesus sagt, du hast mich verfolgt. Worum es mir hier geht, Jesus hat sich so stark mit den Seinen identifiziert, dass für ihn alles, was seinen Nachfolgern geschieht und passiert ist, so war, als würde es mit ihm selbst passieren. Und dasselbe haben wir auch hier in dieser Geschichte. Noch etwas anderes wird hier angedeutet. Wenn einer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, hat er damit ja zum Ausdruck gebracht, dass er den Glauben des anderen grundsätzlich auch akzeptiert. Auf jeden Fall wurden diese Werke dieser Leute nicht in der Absicht getan, das Heil zu erwerben. Das bestimmt nicht. Das waren Heiden. Die wussten gar nichts vom christlichen Glauben zum Teil wahrscheinlich. Nie davon gehört. Sind aufgewachsen in ihrem Denken von irgendeiner Religion oder sonst was. Keine Ahnung. Also sie haben das nicht getan, um das Heil zu erwerben. Das wäre Werksgerechtigkeit, ja, wenn sie das in dem Sinn getan hätten. Dann ja. Das wäre Werksgerechtigkeit. Nein, sie wussten ja nicht einmal. Sie haben es einfach getan, aus dem Herzen heraus. So wie ihnen eben da zumute war. Weil sie hier Menschen gesehen haben, die sind in Not und Schwierigkeiten. Und sie wurden angesprochen und haben sich gesagt, nein, das kann ich doch nicht einfach zuschauen. Man muss ihnen doch unterstützen. Man muss ihnen doch helfen. Aber noch etwas. Diese Sachen, die da genannt werden, Geld sind ja Kleinigkeiten, denken wir. Brot, Wasser, eine Übernachtung, ein Besuch und so weiter. Kleine Zeichen der Liebe und Zuwendung. Also wenn du von Ungläubigen, nehmen wir mal an, eingeladen wirst, man stellt dir ein Glas Wasser hin, meinst du, das ist das, was hier gemeint ist? Das sicher nicht. Ich glaube nicht. Das ist es nicht. Was ist denn hier der Unterschied? Hier sind es wirklich existenzielle Hilfen. Existenzielle Hilfen. Wann ist denn das eine existenzielle Hilfe, dass ich ein Glas Wasser bekomme? Hier nicht. Hilfreich und gut für mich, aber existenziell ist das nicht. Nein, das ist dann, wenn Menschen in massiver Bedrohung sind, ja, und wirklich ihnen alles weggenommen ist und wirklich total angewiesen sind auf die kleinsten Dinge des Lebens, die notwendigsten Dinge des Lebens, dass irgendjemand ihnen hilft. Das ist in Zeiten der Verfolgung der Fall. Und in den 2000 Jahren der Christenheit waren Christen immer wieder in solcher Situation der Verfolgung und haben so etwas dann eben auch erfahren. Zu allen Zeiten. Besonders in der letzten Zeit, ja, wo die Verfolgung dann besonders krass wird. Jetzt schon ist sie besonders krass. Denken wir an so manche Beispiele auch, wie die während der Nazizeit die Juden verfolgt wurden. Ja. Und einige haben dann solchen Juden dann auch geholfen, ja, entweder sich zu verstecken oder haben ihnen etwas zugewandt in irgendeiner Form. Ja. Wer das getan hat, der hat sein eigenes Leben aufs Spiel gesetzt. Und wir sehen, in diesem Zusammenhang gewinnen diese scheinbar unbedeutenden Taten noch eine ganz andere Dimension. Sie bekommen damit den Charakter eines Bekenntnisses. Ich bin bereit, mein Leben mit dir, für dich in die Waagschale zu werfen, ja, mich mit dir solidarisch zu erklären. Wer einen Gefangenen besucht, der macht sich auch selbst verdächtig. Sie haben Jesu Jüngern und damit Jesus selbst Barmherzigkeit erwiesen. Und jetzt wird ihnen von Jesus Barmherzigkeit geschenkt. Sie haben das aus ihrem Herzen getan, ohne einen eigennützigen Zweck damit zu verfolgen. Und das gibt dem Herrn jetzt die Freiheit, ihnen Gnade zuzuwenden. Das Prinzip, dass man durch Werke nicht gerecht werden kann, bleibt dabei völlig unangetastet. Weil das ja immer mit der Absicht verbunden ist, gerettet zu werden. Lass mich das mal veranschaulichen. Ich denke an das sicher wohlbekannte Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Da ist ein Hausherr, der sich aufmacht, um Tagelöhner für die Arbeit in seinem Weinberg zu finden. Er fängt früh an und wird mit einigen einig um einen Denar für den Tag über. War wohl ein ordentlicher, angemessener Lohn. Später stellt er noch weitere ein, noch später noch mal welche. Und eine Stunde noch vor Arbeitsschluss stellt er noch ein paar Leute ein. Und dann am Ende dann des Tages kommt es zur Auszahlung des Lohns und er fängt mit den Letzten an und gibt ihnen einen Denar. Nun haben die anderen natürlich, vor allem jene, die von Anfang an dabei waren, verständlicherweise gehofft, dass sie jetzt mehr bekommen, oder? Denn sie haben ja viel mehr Stunden gearbeitet. Aber dann, als sie auch dran waren, haben sie auch nur einen Denar bekommen. Da gab es lange Gesichter und Protest. Sie sagen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Nun, interessant ist jetzt an der Stelle die Antwort des Hausherrn. Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? Merken wir? Hier, unser Herr hält sich an seine Zusagen, genauso wie dieser Hausherr in dem Gleichnis. Er hat sich an seine Zusage genau gehalten, konnte ihm keiner einen Vorwurf machen. Er hat nur den anfangs einen Denar versprochen. Die anderen haben gar nicht gefragt, wie viel sie kriegen. Ja? Und daran hat er sich gehalten. Also, deshalb kann der Herr Jesus, weil er hat keine Verheißung gegeben, dass dann, wenn man einem Christen was Gutes tut, man gerettet wird. Da gibt es keine Verheißung, in der Schrift nicht, nirgendwo gibt es solche Verheißungen. Deswegen kann keiner ihm da einen Vorwurf machen, denn er hat das nicht in diesem Sinne getan. Das ist eine freie Gnade, die man nicht einkalkulieren kann, die man auch nicht einfordern kann. Ja. Hätten diese Heiden den Christen Gutes getan mit dem Hintergedanken, dass sie vielleicht dafür mal belohnt werden, dann wären sie vielleicht trotz ihrer guten Taten auf der linken Seite gelandet. Es bleibt also unverrückbar dabei, dass das Heil nicht durch Werke verdient werden kann. In diesem Zusammenhang, da kam mir noch ein weiterer interessanter Gedanke, da im Völkergericht ja nur die am Ende der großen Trübsal noch lebenden Menschen aus den Heidenvölkern gerichtet werden, stellt sich die Frage, was ist da mit den schon Verstorbenen? In den 2000 Jahren, in denen es Gemeinde Jesu auf der Erde gab, die auch immer wieder verfolgt wurde, ja, gab es bestimmt viele Heiden, die solche in der Notlage geratenen Gotteskindern Gutes getan haben. Sollen die nicht auch die Gnade unseres Herrn erfahren? Das ist ein berechtigter Gedanke, oder? Ja. Und ich glaube bestimmt, dass es so sein wird. Und ein Wort aus der Offenbarung scheint das zu bestätigen. Da heißt es, und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens. Und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Hast du mal Gedanken gemacht, warum im Endgericht die Leute nach ihren Werken gerichtet werden, wenn doch die Werke keine Rolle spielen für das Heil? Ich vermute, dass dort dieser Satz wieder zu hören sein wird, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Okay, ihr habt jetzt wahrscheinlich schon lange Zeit gedacht, was hat das mit mir zu tun? Okay, was hat das alles mit uns zu tun? Nun, zunächst einmal ist es durchaus für uns wichtig, dass wir die Prophetie kennen und verstehen. Die meisten christlichen Sekten sind übrigens durch eine falsche Auslegung des prophetischen Wortes entstanden. Nur wenn wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, können wir manche Dinge recht einordnen und können anderen auch entsprechend Antwort geben. Darüber hinaus aber soll und kann dieses Geschehen uns auch herausfordern. Hier sind Leute, die Jesus nicht kennen und keinen Bezug zum christlichen Glauben haben, und diese Leute tun das, was man sich bei so manchen Christen eigentlich wünschen würde und was auch eigentlich eine selbstverständliche Frucht des Glaubens sein sollte. Nicht selten können wir Christen von Weltmenschen eine Lektion in Sachen Hilfsbereitschaft erhalten. Christine berichtet mir manchmal aus dem Helferkreis in Sulzberg, der sich um die Flüchtlinge kümmert, was manche da so auf sich nehmen, ist schon bewundernswert. Aber auch wie nett sie miteinander umgehen, sagt sie, steht gar nicht hinter dem zurück, wie es unter uns Christen aussieht. Wenn es darum geht, unsere mangelnde Hilfsbereitschaft zu rechtfertigen, haben wir ja immer Gründe zur Hand, oder? Ich habe doch selbst so viel am Hut, wie soll ich mich da auch noch um den da kümmern? Am Ende kommt meine eigene Familie noch zu kurz, ja. Und überhaupt, wer kümmert sich denn um mich? Ich habe auch mein Päckchen zu tragen, oder? Außerdem wüsste ich da einige Leute, die hätten Zeit und Geld genug, sollen die doch erst mal anfangen. Ja, und so weiter, ja. Ich sage das alles jetzt nicht von oben herab, ganz bestimmt nicht. Ich kenne so manche dieser Gedanken auch. Ich habe ja fast täglich mit Telefonseelsorge zu tun, daneben noch mit seelsorgerlichen Anfragen per E-Mail. Leute, das ist nicht mein Job. Oder vielleicht ist das gemeint, das wäre mein Job. Manche meinen das vielleicht, aber das ist nicht mein Job. Und ich habe das nie angeboten irgendwo, eben nicht irgendwo öffentlich gemacht, ich bin hier Telefonseelsorge, ruft mich an. Nein. Das sind Leute, die kennen mich halt, weil ich ja, was weiß ich, schon überall im deutschsprachigen Raum Schulung gehalten habe, über 30 Jahre lang. Und viele Leute kennen mich. Und dann, das sind wildfremde Leute, die haben von mir über einen anderen gehört oder so. Und Dann rufen sie an und erwarten nicht selten von mir, dass ich mich selbstverständlich jetzt sofort um ihre persönlichen Probleme kümmere. Ja, gerade in solchen Fällen, in denen ich nicht einmal gefragt werde, ob ich vielleicht auch gerade Zeit habe, reagiere ich dann innerlich manchmal schon ein bisschen verärgert, was ich mir dann zwar nicht anmerken lasse, aber es ist dann manchmal schon schwierig. Ja. Das kommt nicht immer vor, aber relativ oft, meistens sind es Frauen, Entschuldigung, ist so, die rufen an, die haben noch nicht mal ihren Namen klar gesagt, ja, und schon geht's los und die ganze Problematik wird dann mir unterbreitet und oft geht's um Probleme, wo ich mir sage, nein, da bin wirklich nicht ich vonnöten, da könnte sie überall Hilfe finden, Rat finden in dieser Gemeinde, ja. Also es gäbe sicher auch Gründe, eine Hilfe zu verweigern oft. Aber diese Gründe haben dann kein Gewicht, wenn es darum geht, einem zu helfen, der wirklich unter die Räuber gefallen ist, sprichwörtlich. Ja, der eben jetzt keinen anderen hat, der ihm gerade helfen kann. Oder sich für eine Gruppe einzusetzen, der man selbstverständlich Menschenrechte streitig macht, wie das zum Beispiel im Dritten Reich geschah. Ja, es passt nicht immer in unsere Planung. Manchmal muss man seine eigenen Pläne und seine zeitlichen Dispositionen umstoßen, vielleicht auch finanzielle Opfer bringen und gewiss auch manche Scherereien auf sich nehmen. Wir sind herausgefordert, zum Opfer für andere zur Zuwendung zu solchen, die uns brauchen. Barmherzigkeit sollte uns Christen doch eigentlich von Weltmenschen unterscheiden. Menschen verhalten sich in der Regel immer dann unbarmherzig, wenn sie die eigenen Vorteile gefährdet sehen. Wie es jetzt ist in der Flüchtlingskrise, ja, meinen viele, die Flüchtlinge nehmen uns was weg und dann wird man sehr unbarmherzig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, heißt das Gebot der Nächstenliebe. Und liebe Geschwister, das war Gottes Minimalprogramm für sein Volk im Alten Bund. Von uns, die wir seinen Geist haben, erwartet er ungleich mehr. Uns wird gesagt, dass wir sogar unsere Feinde lieben sollen. Da muss man das eigene Ich hinten anstellen. Das heißt ja, den Nächsten mehr zu lieben als sich selbst. Es ist nicht von ungefähr, dass wir heute in einer besonders unbarmherzigen Zeit leben. Es hat viel damit zu tun, dass man die Nachkriegsgeneration, auch meine Generation, von klein auf mit der humanistischen Selbstverwirklichungsideologie vergiftet hat. Und in zwei weiteren Generationen wurde das intensiviert und immer mehr verfestigt. Und heute wird von Fachleuten festgestellt, dass ein Drittel der jungen Generation narzisstische Züge zeigt. Das heißt, auf Deutsch, selbstverliebt sind. Und im zweiten Timotheusbrief sehen wir die Beschreibung der Generation der Endzeit und das erste Wort ist, sie werden selbstliebend sein. Und der Mensch, der rund um die Uhr mit sich selbst beschäftigt ist, hat weder einen Blick für seinen Nächsten, noch ist er bereit, um seinetwillen Opfer zu bringen. Gerade 6,10. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Kann es sein, dass wir barmherziger miteinander umgehen würden, wenn uns klar bewusst wäre, dass wir so, wie wir an den Bruder oder der Schwester handeln, letztlich genauso an dem Herrn Jesus handeln? Ich denke, es ist berechtigt, dieses Prinzip auch auf uns zu übertragen. Was wir ihm tun, tun wir dem Herrn. Da sollten wir mal drüber nachdenken. Hast du dir auch schon mal gewünscht, die Geschwister würden barmherziger über dich urteilen? Zumal dann, wenn sie ihre Informationen nur von solchen bekommen haben, die dir eh schon kritisch gegenüberstehen. Wenn wir behaupten, den Herrn zu lieben, sind wir dann nicht in der Pflicht, auch die zu lieben, die von unserem Herrn geliebt werden? Kann es dann sein, dass wir das Negative das wir über einen Bruder, eine Schwester erfahren, ungeprüft annehmen und womöglich auch wieder an andere weitergeben? Kann es dann sein, dass wir einem Bruder, einer Schwester Versöhnung verweigern? Kann es dann sein, dass wir jemanden ignorieren, schlicht deshalb, weil er oder sie uns nicht sympathisch ist? Versteht ihr, ich glaube es schon, ich bin auch überzeugt davon, dass die meisten von uns darum bemüht sind, einander Gutes zu tun und auch gut voneinander zu denken und zu reden. Aber trotzdem sollten wir uns nicht schon selbstgefällig zurücklehnen. Und ich sage bewusst wir, weil ich da ja nicht außen vor bin, oder? Ich denke, für die meisten von uns gilt, dass da schon noch Luft nach oben ist. Wir sind herausgefordert zur Barmherzigkeit und Hilfsbereitschaft, nicht um das ewige Leid zu erlangen, das ist uns hoffentlich schon gewiss, sondern weil wir Barmherzigkeit und Hilfe erfahren haben und jederzeit wieder erfahren können. Das wird uns Hebräer 4,16 doch verheißen. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Diejenigen, die das, was sie dort an dem Thron der Gnade empfangen haben, an andere weitergeben, die sind glücklich zu preisen. Denn sie werden Barmherzigkeit und Hilfe erfahren und sie werden es dann eben auch weitergeben können. Matthäus 5,7 wird gesagt, glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Möchtest du Barmherzigkeit erfahren, dann sei barmherzig. Ich möchte mit uns beten. Ja, wir danken dir, Vater im Himmel, dass du barmherzig bist, Herr. Das sehen wir in der Schrift, in deinem ganzen Handeln von Anfang an. Und wie sehr wurdest du herausgefordert von deinem Volk Israel, immer wieder auch. Und immer wieder hat deine Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert. Herr, und wie sehr fordern wir dich heraus auch, oft indem wir das, was wir eigentlich könnten, weil wir doch dein Leben in uns tragen, dass wir das nicht wirklich leben und nicht tun. Herr, wir wollen dich einfach bitten, schenk du, dass wir barmherzig werden zueinander. Amen.